Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Endlich wieder. Es hat mir gefehlt beim krank zu Hause rumgammeln. Und ich habe gehört, einigen von Ihnen geht es gerade ganz ähnlich. Möge unser heutiges Themenbündel Anklang finden bei den Gesunden wie bei den Angeschlagenen. Wir sprechen über einen Klangkünstler, der sich als Klangforensiker bezeichnet, über Eltern, die ihre Kinder bei YouTube losstellen und damit Kohle scheffeln, und über einen mysteriösen Riesenzeppelin, der gerade in Berlin schwebt. Ich bin Timo Grampes und freue mich, dass Sie all dieses mit mir gemeinsam durchlaufen. Wenn Sie Kinder haben oder sich vorstellen, Sie hätten welche, wie nah liegt es für Sie, die permanent zu filmen und die Aufnahmen ins Netz zu stellen, wo sie vielleicht für immer abrufbar bleiben? Es gibt Eltern, für die liegt es sehr nah. Die wecken ihr 7-jähriges Kind in der Frühe und stellen das ins Netz.
Baby, magst du noch ein bisschen schlafen? Aber Schatzi, ist jetzt Zeit für den Kindergarten.
Ja, Aufnahmen wie diese sind sehr gefragt. YouTube-Kanäle, die Kinder so ausstehen, haben mitunter hunderttausende Abonnenten. Und heute gibt's in Berlin eine Tagung, die beschäftigt sich damit. Die heißt Zwischen Spielzeug, Kamera und YouTube. Kinder und Influencing in sozialen Medien. Mitveranstaltet vom Deutschen Kinderhilfswerk, dessen Präsident ist Thomas Krüger. Tag, Herr Krüger.
Schönen guten Tag.
Die Namen der Kanäle habe ich bewusst vermieden, würde diesen unseren Sender gerne werbefrei belassen. Dennoch müssen wir natürlich über Werbung reden. Welche Rolle spielt Werbung für Kanäle dieser Art? Was ist das Geschäftsmodell?
Es gibt Eltern, die mit ihren Kindern als Kinderinfluencer quasi ihren Lebensunterhalt bestreiten. Der Werbemarkt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Er ist in die Netzbereiche eingedrungen und setzt vor allem auf Influencer. Wir wissen, dass etwa 30.000 Influencer in Deutschland einen Werbeumsatz von 560 Millionen Euro erzielen. Das ist eine neue Entwicklung. Man prognostiziert, dass in den nächsten 3 Jahren diese Summe nochmal verdoppelt wird.
Und das läuft dann so, dass Produkte platziert werden in diesen Videos, mal mehr, mal weniger deutlich, Schleichwerbung, also immer wieder geht es um Produkte.
Richtig, es wird im Grunde genommen ein Kurzfilm gedreht, ein Webvideo, in denen dann eben Product Placement passiert. Das heißt, die Produkte, die beworben werden, von Kindern ausprobiert werden, das ist Spielzeug, das sind Kosmetika, alle möglichen Geschichten, die man sich vorstellen kann. Und Kinder sind halt sehr beliebt und sind Sympathieträger und eignen sich deshalb aus Perspektive der Werbeindustrie für Multiplikation von Werbung.
Also Kohle scheffeln auf Kosten der Kinder. Auf der Homepage von einem der erfolgreichsten Kanäle dieser Art, der erzählt aus dem Leben einer 9-Jährigen, da durfte ich lesen: Erst produzierte der Papa Videos, dann habe das Kind immer häufiger den Wunsch geäußert, selbst bei den Videos mitzuwirken. Also da wird so getan, als könnte das Kind die Folgen absehen. Und Herr Krüger, da stoße ich mich, den habe ich deswegen auch vermieden, am wirklich überstrapazierten Begriff des Influencers, den Sie ja auch für Ihre Tagung verwenden. Wie irreführend ist der Begriff Influencer, Beeinflusser mit Blick auf Kinder, die bloßgestellt werden?
Er ist sehr ambivalent, weil es ist im Grunde so, dass Kinder oft nicht als Subjekte ins Spiel kommen, sondern als Objekte. Das heißt, sie werden eigentlich als Werbeträger genutzt, obwohl sie vielleicht selber gar nicht diese Rolle ausfüllen wollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir sind eine Kinderrechteorganisation, dass Kinder auch ein Recht auf digitale Teilhabe haben. Und man muss eben in diesem Zusammenhang immer zwischen den Beteiligungsrechten und den Schutzrechten abwägen. Weshalb wir ja auch mit der Kommission Jugendmedienschutz an dieser Stelle eine Kooperation eingegangen sind bei der Tagung. Diese Kommission Jugendmedienschutz hat viel Expertise im Bereich des Jugendmedienschutzes und nimmt diese auch wahr.
Was lässt sich denn noch im Sinne der Kinder tun, abgesehen von ein paar guten Worten, um zu verhindern, dass sie als sogenannte Influencer missbraucht werden? Gibt es keine schützenden Rechte?
Doch, es gibt Gesetze, und zwar die Gewerbeaufsicht, die natürlich auf den Plan treten kann, wenn sowas passiert. Es gibt vor allem den entsprechenden Arbeitsschutz, den Jugendarbeitsschutz. Hier sind sogar Regelungen vorgesehen für das Abfilmen von Kindern. In aller Regel, wir kennen das ja sozusagen aus Film und Fernsehen, muss man hier Bescheinigungen des Jugendamtes mitbringen, die Einwilligung der Eltern, also ganz bestimmte Kriterien einhalten, Ruhepausen zum Beispiel. Und wir wissen da viel zu wenig im Bereich des Influencings in Social Media, was da eigentlich passiert. Und deshalb müssen wir dieses Thema öffentlich machen, uns darüber verständigen, wo hier Grenzbereiche überschritten werden und wo auch Rechtsdurchsetzung von bereits bestehenden Rechtsgütern gefordert werden müssen.
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und zugleich Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, das heute eine Tagung in Berlin veranstaltet, die heißt Zwischen Spielzeug, Kamera und YouTube, Kinder und Influencing in sozialen Medien. Vielen Dank, Herr Krüger.
Nicht zu danken.
Im Studio darf ich nun begrüßen meinen Kollegen Hartwig Fenz, des Kreativhirn dieser Sendeeinheit. Hallo Hartwig.
Hallo Timo.
Du bist gekommen, um zu erzählen von einem Mann, der arbeitet mit Sound, nennt sich selbst Soundforensiker und sagt, was ich mit Sound mache, das nennt sich Politics of Listening, Politik des Zuhörens. Wer ist dieser Mann und was steckt dahinter?
Also, Lawrence Abu Hamdan heißt der Mann, Jordanier ursprünglich, lebt in Beirut, hat einen britischen Pass und er ist so eine Art aufgehender Stern in der Kunstwelt. Die großen Museen, also wie Guggenheim, MoMA und Centre Pompidou, haben seine Werke schon angekauft. Nächste Woche ist er in der Tate Modern. Also, Abu Hamdan arbeitet mit Sound. Aber er ist kein Klangkünstler. Seine Installationen und Videos, die er so macht, die drehen sich nämlich um Gerichtsfälle meistens. Und da ist er zugange mit Mitteln der forensischen Soundanalyse und steuert da selbst Beweismittel bei. Und diese Ermittlungen, die verarbeitet er dann künstlerisch, wie er eben jetzt in seinem Projekt Walled Unwalled zeigt, das in der DAAD-Galerie in Berlin zu sehen ist.
Und was ist das für eine Arbeit?
Ja, World on World ist ein Video. Man sieht da drei Aufnahmeräume des alten DDR-Funkhauses in der Nalepa-Straße. Das ist ja berühmt wegen seiner Akustik und dort werden auch immer wieder Hörspiele, auch für unseren Sender produziert. Aber das nur am Rande. Jedenfalls sieht man eine Performance-Video-Installation, wie Abu Hamdan das nennt. Man sieht ihn selbst Texte in einem Mikro lesen aus verschiedenen Kamerawinkeln. Und in einem anderen Raum schlägt jemand monoton auf ein Schlagzeug. So hören wir das in dieser Installation, Video. Aber das war es eben auch schon mit dem Beiwerk.
Recht spartanisch, was?
Ja, das Kunstwerk als solches hat mich auch jetzt nicht unbedingt vollständig überzeugt. Interessant, aber beziehungsweise sehr, sehr interessant ist für mich der Hintergrund, also das, was Abu Hamdan da vorliest. Daraus geht nämlich die Dimension von seiner Arbeit hervor. Es geht da um drei Gerichtsfälle oder Ermittlungen, an denen er beteiligt war als Soundforensiker. Und bei jedem dieser Fälle ging es um die Durchlässigkeit von Mauern, deswegen auch der Titel Walled Unwalled. Der eine Fall hat zu einem Präzedenzurteil des US Supreme Courts geführt. Da ging es darum, ob die Polizei in die Privatsphäre eindringt, wenn sie mit einer Wärmebildkamera eine Wohnung ausspäht. Konkret ging es da um den Haschischdealer Danny Lee Kello und seine starken Wärmelampen, mit denen er seine Hanfpflanzen zum Wachsen brachte. Der zweite ist der berühmte Oscar Pistorius-Fall. Pistorius hatte ja seine Freundin durch die Badezimmertür erschossen und gesagt, er hätte geglaubt, das sei ein Einbrecher gewesen. So, und was wir jetzt hier hören, ist aus diesem Video das Schreien, das eine Zeugin in diesem Prozess nachgemacht hat. Sie hat nämlich Pistorius' Freundin Reva Steenkamp schreien hören. Und Hamdan hat dann per Soundanalyse, also welche Lautstärke und Frequenz so eines Schreis durch diese geschlossene Badezimmertür dringen kann, herausgefunden, dass Pistorius den Schrei gehört haben muss.
Das klingt sehr interessant, finde ich. Doch was ist jetzt die Kunst dabei?
Ja, Lawrence Abu Hamdan hat einen sehr, sehr politischen Kunstbegriff. diese wissenschaftlich-technologischen Methoden nehmen ganz großen Raum ein, aber das öffnet eben auch einen ganz anderen Raum für politische Kunst. Das ist so in dem dritten dieser Fälle ganz deutlich. Lawrence Abu Hamdan hat im Auftrag von Amnesty International mit einem Forscherteam das Modell des syrischen Gefängnisses seit Naya erstellt. Das war ein Projekt, in dem Gefängnis wurden die Häftlinge nur mit verbundenen Augen reingeführt und auch in ihren Zellen haben sie nichts anderes gesehen, haben sie nichts anderes erfahren über das Gebäude. Und Abu Hamdan und seine Leute haben die Rekonstruktion von diesem Bau rein auf der Basis von Interviews mit 6 Häftlingen geführt und die konnten natürlich nur berichten, was sie gehört haben. Sie hatten ja nichts gesehen. Und Lawrence Abu Hamdan hat mir die Geschichte so erzählt.
The silence that they were held in, the inability for them to even make a single sound, somehow crystallized all of their acoustic memories, right? They had to listen out for things to survive.
Die Stille um sie herum hat ihr akustisches Gedächtnis hypersensibilisiert. Sie mussten nach Dingen aushorchen, um zu überleben.
Perhaps in other acoustic incidents we wouldn't remember so well and so clearly and so lucidly. So for example, they had to memorize the sound of each cell door.
Zum Beispiel mussten sie sich den Sound jeder Zellentür einprägen, zum Selbstschutz. Sie wollten immer wissen, wo der Wärter gerade war. Wie jede Zellentür sich von der nächsten unterscheidet, durch unterschiedliche Verrostung der Schlösser, wie der Zylinder sich öffnet. Jede Tür hatte ihre eigene Charakteristik. Das waren Schlüsselinformationen, wie viele Zellen in Gebrauch waren. Und von da aus konnten wir schätzen, wie viele Menschen interniert waren.
Other things that they witnessed, like that were corroborated across the 6 interviews.
Andere Geräusche, die alle gleich beschrieben, waren die von Leuten, die zur Hinrichtung geführt wurden, oder Folterarten, die verwendet wurden. Auf der Basis davon bekamen wir eine ziemlich genaue Beschreibung davon, was in dem Gefängnis passiert ist. Das war ziemlich unanfechtbar. Später hat Amnesty auch Überläufer des syrischen Militärs interviewt, die dort Menschen gefoltert haben. So gab es noch mehr Grundlagen für Beweismittel.
For example, when I would be asking about sounds, I would ask Anas, one of the witnesses, what do you remember hearing most? You told me I remember hearing diggers digging.
Wenn ich nach Geräuschen gefragt habe, fragte ich Anas, einen Zeugen, was hast du am häufigsten gehört? Einen Bagger, sagte er. Eine wichtige Information für uns. Vielleicht ging es um Massengräber. 13.000 Menschen wurden dort exekutiert. Wir wissen nicht, wo ihre Leichen sind. Andere Arten von Informationen traten ebenfalls zutage, die in sehr wahrhaftiger und luzider Art darüber Auskunft geben, wie das Leben innerhalb von Sayed Naya war.
In other ways about, in actually the most kind of veracious and lucid ways about what life is actually like inside Sayed Naya.
Ja, das sagt Lawrence Abu Hamdan über seine Ermittlungen zu diesem syrischen Foltergefängnis.
Er ist ja kein Klangkünstler, hast du gesagt, aber ein Künstler, der vornehmlich mit Audio arbeitet. Hat er denn auch was gesagt zur Klangästhetik?
Ja, hat er auch dazu gesagt. Und zur Klangkunst hat er definitiv eine eher distanzierte Haltung, also zu dieser Klangkunstszene und ihrem Soundfetischismus. Diesen Soundfetischismus habe ich natürlich auch irgendwie und dann habe ich ihn auch danach gefragt. Also nach diesem mysteriösen und ungreifbaren von Sound, der halt diese Magie eben ausmacht.
I don't see sound as intangible, I see it as very tangible. I don't see it as ephemeral. You know, a lot of audio culture talks about sound as, you know, they use this idea that you can't shut your ears, you know, but you can shut your eyes. I think that's nonsense.
Ich betrachte Sound nicht als ungreifbar, sondern als sehr greifbar, nicht als flüchtig. In der Audio Culture ist die Feststellung sehr verbreitet, dass du deine Ohren nicht schließen kannst, im Gegensatz zu den Augen. Für mich ist das Quatsch. Geh zu einem Gericht und erzähl mir, ob Menschen ihre Ohren schließen können oder nicht. Menschen schließen ihre Ohren, als ob es kein Morgen gäbe. Man muss nur einen meiner Fälle nehmen.
But there is also tangible physical effects, and in one case where I analyzed the gunshot of a killing of a Palestinian protester by an Israeli bodyguard.
In einem solchen Fall sollte ich das Geräusch eines Schusses analysieren, mit dem ein palästinensischer Demonstrant durch einen israelischen Grenzschützer getötet wurde. Er gab vor, Gummigeschosse abgefeuert zu haben, aber der hochtönende Knall war der Beweis, dass das Geschoss die Schallgrenze durchbrochen hatte. Es war scharfe Munition, die viel schneller als ein Gummigeschoss fliegt.
And so I'm really interested in the meeting between the material qualities of sound, its physics.
Mich interessiert die materielle Qualität von Sound, die Physik, und gleichzeitig die politische Auffassung. Und wo die beiden sich treffen, finde ich einen fruchtbaren Boden für Analyse und anders über die Welt zu denken.
Ja, und das würde ich jetzt gerne so stehen lassen. Das also ist die Welt dieses erstaunlichen Künstlers und Soundforschers Lawrence Abu Hamdan,
den uns Hartwig Fens vorgestellt hat. Und wenn Sie eine aktuelle Arbeit von Lawrence Abu Hamdan sehen wollen, das geht gerade in der DAAD-Galerie in Berlin. Und diese Arbeit, dieses Projekt heißt Walt Unwalt. Danke, Hartwig.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zahlreiche Künstler protestieren dagegen, dass der türkische Präsident Erdogan mit einem Staatsakt in Deutschland empfangen wird. Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels kritisierte den festlichen Empfang. Für den Soziologen Harald Welzer ein wichtiger Protest, der sich auch gegen das geplante Staatsbankett am Freitagabend richtet. Welzer sagte bei Deutschlandfunk Kultur:
Da wird man dann möglicherweise zwischen den Gängen mal ganz kurz sagen, aber es gibt ja auch noch das Problem mit der Meinungsfreiheit. Und insofern glaube ich, ist so eine Form des Aktivwerdens natürlich auch ein Hinweis darauf, welche doppelte Buchführung es in der Politik gibt. Und ich glaube, das ist für Demokratie wichtig.
Tausende Menschen sind in türkischen Gefängnissen inhaftiert, weil sie ihre Meinung gesagt oder ihre Arbeit als Journalisten ausgeübt haben. Das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf in Brandenburg wird eine Landesstiftung. Das Kabinett habe die Vorlage zur Gründung gebilligt, teilte das Kunstministerium des Landes mit. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch.
Das Künstlerhaus Wiepersdorf hat ja eine lange Geschichte und es ist ein ganz wichtiges Literaturhaus, ein Künstlerhaus seit langer Zeit schon. Es ist ein authentischer Ort, der Ort, an dem Bettina von Arnim gelebt hat und der Ort, wo sich Künstler getroffen haben, geschrieben haben. Auch zu DDR-Zeiten war das ein Ort, an dem Kunst ausgeübt wurde, an dem geschrieben wurde. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das wieder eröffnen und dass wir das dann 2020 wieder belegen können mit Stipendiaten.
Der deutsche Theater- und Filmschauspieler Ignaz Kirchner ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren, wie das Burgtheater in Wien mitteilte. Kirchner stammte aus Wuppertal und spielte seit 1987 an dem renommierten Theater. In vielen Inszenierungen galt Kirchner dort als unverzichtbare Stütze. Bekannt wurde er auch als Bühnenpartner von Gerd Voss. Ignaz Kirchner spielte auch auf deutschen Bühnen und wirkte in Filmen von Detlef Buck und Leander Hausmann mit. Mehrfach wurde er als Schauspieler des Jahres ausgezeichnet. 2008 erhielt er in Österreich den Ehrentitel Kammerschauspieler. Die chinesische Künstlerin Liu Xia hat in New York einen Preis der Václav Havel Stiftung entgegengenommen. Vor rund 100 Anwesenden erhielt sie die Auszeichnung für mutige Schriftsteller in Gefahr. Liu Xia trat zum ersten Mal seit ihrer Ausreise öffentlich auf. Anfang Juli war ihr Hausarrest nach 8 Jahren von den chinesischen Behörden aufgehoben worden, sodass eine Ausreise nach Deutschland möglich wurde. Hier wird die unter starken Depressionen leidende Künstlerin medizinisch behandelt, wie Freunde berichtet hatten. Liu Xias 2017 verstorbener Mann Liu Xiaobo hatte 2010 den Friedensnobelpreis erhalten. Seitdem war Liu Xias Bewegungsfreiheit in China stark eingeschränkt worden und sie stand unter ständiger Bewachung, ohne je eines Verbrechens beschuldigt worden zu sein.
Das Lesen der anderen.
Die aktuelle Ausgabe von Pop, Kultur und Kritik, nämlich mit Herausgeber Thomas Hecken, die widmet sich unter anderem dem Motto-Shirt. Tag, Herr Hecken.
Ja, hallo, Herr Grampel.
Na, wie viele waren es hier? Was denken Sie?
Na, wie groß ist denn Ihre Redaktion? Fragen wir mal so.
Hunderte.
Hunderte, na gut, dann sagen wir mal 10 davon. 10, okay.
Es war genau einer mit einem Motorhead-Shirt und dem glaube ich sofort, dass er mal bei einem Heavy-Metal-Konzert dabei war. Was unterscheidet ihn damit denn maßgeblich von vielen anderen Motto-Shirt-Trägern unserer Zeit?
Na gut, also das ist ja so der Klassiker, dass man dokumentiert, bei welchem Konzert man war oder welcher Gruppe man angehört. Heutzutage haben wir noch viele andere Band-Shirts, aber die beziehen sich jetzt nicht unbedingt darauf, dass man Fan ist, sondern dass man fast so wie so eine Art Denkmal der Typografie oder des mythischen Klangs der Gruppe dann damit herumläuft, wie so eine Art lebendes Denkmal oder eben, dass man ganz bestimmte Slogans dokumentiert. Am bekanntesten ist ja jetzt das geworden in den letzten Jahren von der Dior-Schau ausgehend, dieses Bekenntnis zum Feminismus. Und daneben gibt es natürlich all diese ganz vielen witzigen Varianten, die man heute ja, wenn man jetzt nicht in ihrer Redaktion ist, aber doch immerhin, sagen wir mal, jetzt in der U-Bahn fährt, dann ja doch zu Dutzenden sieht.
Ihre Autorin Marlene Hobrack konstatiert ja, es gibt einen regelrechten Motto-Shirt-Hype. Woran macht sie den eigentlich fest?
Ja, sie macht den fest an so neuen Kollektionen ganz großer Modehäuser, seien es jetzt bekannte Prêt-à-porter oder Haute-Couture-Modehäuser und andererseits jetzt von Marken, die sie in jeder Einkaufszone, dann in jeder mittelgroßen Stadt finden, deren Markennamen ich jetzt nicht aussprechen möchte. Und zum Zweiten macht sie es eben dann daran fest, an dem gerade geschilderten Phänomen, dass die Leute jetzt dann T-Shirts anziehen mit diversen Motti, die nicht unbedingt nur dokumentieren, dass man irgendwo dabei gewesen ist, sondern dass man irgendwie was zu sagen habe.
Kommen wir nochmal auf dieses Dior-Shirt, das Sie schon angesprochen haben. Das trägt die Aufschrift »We should all be feminists«. Wir sollten alle Feministen sein und Ihre Autorin findet, das ist gar nicht so gelungen. Warum?
Na gut, das ist ja so eine bekannte Kritik. Einerseits darauf hinzuweisen, dass Dior als Modehaus jetzt nicht gerade an der Speerspitze des Feminismus gestanden hat und natürlich jetzt als Kleidungsunternehmen nicht unbedingt dann damit heute zu verbinden ist. Und zum anderen natürlich, dass das so in der Form einer Aufforderung daherkommt. Also da wird dann ein Emanzipationsakt dann mehr oder minder verortet. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Andererseits muss man natürlich vielleicht auch gegen unsere Autorin mal sagen, dass das natürlich der übliche Popzug ist. Also deshalb schätzen wir ja auch die Popkultur oder verachten sie, weil sie natürlich diesen Drang zur Aussage, zur Festlegung, zum Plakativen hat. Also insofern muss man sagen, ist das eigentlich erstaunlich, dass solch eine gut bürgerliche Marke von Dior sich auch jetzt solcher Slogans und solcher popkultureller Strategien annimmt. Dann zeigt sich mal wieder, also wie sehr sich also mittlerweile dann auch das früher Hochbürgerliche solcher popkulturellen Phänomene dann annehmen muss.
Es gibt im Text ja auch Shirts, oder es gibt sie eben nicht, sie kommt nicht vor. Ich hätte jetzt nämlich noch gedacht an Refugees Welcome und an das Subgenre, ich nenne das mal versuchte Selbstironie, sowas wie Truller, ich bin nichts für schwache Nerven oder böse Mädchen auf Tour. Was denken Sie dazu?
Na gut, das ist natürlich vollkommen richtig, dass Sie das ansprechen. Wir haben den Beitrag auch dann im Heft illustriert mit solch einem paradoxen, selbstironischen Statement, nämlich das heißt dann dort, don't believe the truth, also glaube nicht an die Wahrheit. Daran kann man natürlich auch schön sehen, dass solche Botschaften dann immer wieder in sich gebrochen werden, dass teilweise ja dann auch solche Interaktions- und Beobachtungsverhältnisse gleich aufgegriffen werden, also so andere witzige Shirts oder teilweise auch sehr aggressive Shirts, die dann eben so diese Botschaftsrichtung haben wie starr mich nicht an, also die das dann gleich thematisieren, dass sie sich selber ja dann dem angeschaut werden, preisgeben. Grundzug der Popkultur ist aber, und das kann man sehr schön an solchen Motto-Shirts dann in verschiedensten Richtungen sehen, dass man sich so gegen den Funktionalismus wendet. Also es hieß ja immer, die Form müsse der Funktion folgen. Und was ist jetzt formgemäßer als solch ein T-Shirt? Das bedeckt dann ganz formgemäß funktional dann den Oberkörper und die Arme. Und das reicht eben in Popkultur nie. Das muss dann doch immer wieder verziert werden. Und der letzte Schritt ist dann eben, hin dann tatsächlich zu Buchstaben mal zu gehen. Da muss man ja erstmal drauf kommen, dass man selber dann rumläuft wie eine Werbetafel oder wie dann ein Billboard. Das ist natürlich dann etwas, was es erst seit 50 Jahren gibt. Das muss man sich immer mal klar machen. All das sind radikal neue Phänomene. Und wir können jetzt schon in allen Verästelungen heutzutage darüber sprechen.
Wie viele Motto-Shirts haben Sie?
Ja, das war die Frage, die ich erwartet habe. Also ich komme auch aus einer Pop-Tradition, aber ich komme aus der Pop-Tradition der Popper. Und wir Popper, wir haben ja nie dann T-Shirts angezogen. Und ich bin bis heute Verächter von T-Shirts und bin also auch bei Null dann leider zu bilanzieren. Tut mir leid.
Kein Motto-Shirt-Träger, trotzdem Platz für das Motto-Shirt in der aktuellen Ausgabe der Popkultur und Kritik. Mehr unter pop-zeitschrift.de. Vielen Dank, Herr Hecken, für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
In Berlin geht ein Riesenzeppelin um, konkret im Gropiusbau. Und das liegt an der Koreanerin Lee Bull und ihrer Ausstellung Crash. Das ist die erste große Ausstellung der Frau, die in Asien längst ein Star ist. Gerd Brendel war für uns da und hat sich die Ausstellung Crash angeschaut.
Die Vergangenheit ruht in einem Riesenbergkristall und hängt als nacktes Männchen von der Decke. Der Militärdiktator Park Chung-hee, einmal im Schneewittchensarg und einmal als Engel ohne Flügel. Es ist die Arbeit der südkoreanischen Künstlerin Lee Bull, die die Vergangenheit am augenfälligsten zitiert.
There is a new government tonight in South Korea. Park Chung-hee, who ruled the country for more than 18 years, is dead.
Quote, something has happened to President Park.
When word of the developments in Korea reached here this afternoon.
Als der Diktator Park Chung-hee 1979 erschossen wurde, begann Bull ihr Kunststudium. Politisch, irgendwie, verspielt, nie direkt, war ihre Kunst schon immer. So wie ihr Leben von Kindheit an von Politik geprägt war. Ihre Eltern gehörten zur Opposition gegen die Diktatur. In den 80er Jahren, als Studierende immer wieder für mehr Demokratie auf die Straße gingen, machte sich Lee Bull den öffentlichen Stadtraum auf ihre Weise zu eigen.
Was wir hier in diesem Raum sehen, sind sozusagen Kostüme, sind natürlich Skulpturen.
Erklärt die Direktorin des Hauses und Kuratorin der Ausstellung Stefanie Rosenthal. Von der Decke hängen die Kostüme, wie blutige Fettsuits aus einem Zombie-Albtraum.
Man kann sich vorstellen, dass diese zierliche Frau in diesen riesigen, amorphen Skulpturen durch die Stadt gelaufen ist.
Lee Bull hat damit Ende der 80er Jahre die ersten Performances in Korea veranstaltet. Es war die Zeit politischer Unruhen und des koreanischen Wirtschaftsbooms.
Kassette.
Radios, Kassettenrekorder und Fernseher made in Korea wurden zum Exportschlager. Der Technik-Euphorie stellte Lee Bull in den 90er Jahren ihre körperversehrten Cyborgs entgegen. Lebensgroße Plastiken unvollständiger Maschinenmenschen.
Es ist immer sozusagen diese Verbindung zwischen dem Organischen und dem Technischen bei ihren ganz vielen Arbeiten.
In der Ausstellung schweben auch die arm- oder beinlosen Plastiken von der Decke, wie fliegende Manga-Comic-Superhelden.
Sie sagt, was uns als Menschen auszeigt, ist dieses Imperfekte. Für mich ist das ein sehr östliches Denken, dass man eben sagt, eigentlich sind wir perfekt, dadurch, dass wir die Imperfektion auch akzeptieren und akzeptieren, dass unsere Ideen auch scheitern.
Eine der eindrücklichsten Exponate der Ausstellung ist Lee Bulls raumgreifende Installation Mon Grand Récit, meine große Erzählung. Auf einem Metallgerüst ruht ein Modell. Für was? Ein Science-Fiction-Filmset? Eine Riesenachterbahn? Holzschienen führen über ein Schlammfeld in einen steilen Berggipfel. Am Bergrücken hängen futuristische Gebäude, die an die Träume revolutionärer Architekten in den 20er Jahren erinnern. Daneben hängt ein Modell der Hagia Sophia auf dem Kopf. Eine Leuchttafel zitiert barocke Verse über die Endlichkeit.
Was mich wirklich an ihr so interessiert, ist, dass sie einerseits diese unglaublich verzaubernden Arbeiten macht und andererseits aber einem so unter die Haut geht,
sagt die Kuratorin Stefanie Rosenthal. Die Wahrheit hinter den fast schon spielerischen Arbeiten von Lee Bull? Die Träume der Menschheit von technischem Fortschritt, von gebauten Utopien. Bei Lee Bull werden sie zu Spielzeugpuppen oder Spielzeuglandschaften.
Nichts bleibt, nichts ist abgeschlossen und nichts ist perfekt.
Beschrieb ein Gelehrter einmal die Sicht des Zen-Buddhismus auf die Welt. Resignation bedeutet das nicht, sondern Gelassenheit. Heitere Gelassenheit, wenn man wie Lee Bull auf die Welt schaut.
Der Kompressor-Schlussgong von Gerd Brendel. Er hat von Lee Bull und ihrer Ausstellung Crash erzählt, die läuft im Berliner Gropiusbau.